Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Inside Moin zu einer neuen Folge von Random Encounters. Ich bin Nina und an meiner Seite ist die wunderbare Gloria. Hey!
Hey, guten Morgen miteinander!
Herzlich willkommen und das war's jetzt auch schon mit der guten Laune.
Wow.
Denn wir sprechen heute über ein Spiel, das uns ziemlich emotional mitgenommen hat und deswegen sei an dieser Stelle jetzt auch schon mal eine Triggerwarnung für diese Folge ausgesprochen. Wir starten da jetzt direkt mal quer rein. Es bringt ja nichts, das hinauszuzögern. Also, wir sprechen heute über ein Spiel, dessen zentrales Thema emotionaler Missbrauch und Manipulation in einer Liebesbeziehung ist. Dementsprechend werden wir dieses Thema natürlich auch in diesem Podcast vertiefen. Und das heißt, wenn ihr euch damit jetzt gerade oder generell nicht auseinandersetzen möchtet, aus welchem Grund auch immer, schaltet besser ab, hört euch wieder die nächste Folge ganz entspannt an. Das als Hinweis vorab. Der zweite Hinweis wäre, dass wir sehr wahrscheinlich recht viel spoilern werden, denn wir sprechen über ein Spiel, das man spoilerfrei eigentlich gar nicht besprechen kann, das aber ja diesen Spoiler ja auch schon mit der Triggerwarnung quasi vorwegnimmt. So viel also zu den beiden Warnungen vorab. Und ja, Gloria, ich habe ein Spiel vorgeschlagen, das mir schon vor einiger Zeit begegnet ist, nämlich bei der Ludonarakon. Dementsprechend war das auch in der entsprechenden Folge kurz erwähnt. Es gab nämlich ein Panel über ernsthafte Spiele. Ich weiß gar nicht, ob das Serious Games betitelt wurde oder Spiele mit ernsten Inhalten. Aber da war eine Entwicklerin zu Gast, Kara Hillstock, die über ihr Spiel To Be With You sprach. Und über das wollen wir heute ausführlich reden und so ein bisschen reflektieren, was dieses Spiel mit uns gemacht hat. Das war nämlich einiges. Was für ein Spiel ist das denn? Also was, gib doch erstmal so ein paar Eckdaten oder soll ich mach das jetzt einfach mal. Du kannst dann mit dem Inhalt übernehmen, da ich jetzt gerade eh schon so im Flow bin. Also okay. Das Spiel wurde entwickelt von einer Entwicklerin namens Kara Hillstock, veröffentlicht unter dem Namen ihres Studios Illusseed Games und ist jetzt erst seit Anfang Juli auf Steam erhältlich. Das Spiel ist schon ein Jahr vorher auf itch.io erschienen. Auf Steam ist warum auch immer auch dieses Veröffentlichungsdatum, also August 2020, angegeben. Das ist so ein bisschen irreführend. Aber es ist jetzt gerade erst auf Steam erschienen, ist eine semi-autobiografische Visual Novel und wird ungefähr eine Stunde Spielzeit in Anspruch nehmen. Je nachdem, wie schnell ihr lest, das Spiel ist sehr textlastig, kann das mal ein bisschen kürzer oder länger ausfallen. Es gibt aber die Möglichkeit, einen zweiten Spieldurchlauf zu starten oder prinzipiell noch mehr. Und das ist auch empfehlenswert, aber dazu gleich mehr. Das Spiel ist komplett auf Englisch zu haben. Keine andere Sprache ist bisher verfügbar und kostet 2,39 €. So viel also zu den Eckdaten. Und jetzt stürzen wir uns doch einfach mal direkt auf den Inhalt. Was ist das zentrale Thema? Das haben wir ja schon gesagt. Und was ist die Geschichte des Spiels? Das ist ja viel wichtiger.
Also, das zentrale Thema ist eine nicht unbedingt sehr schöne Beziehung. Genauer gesagt, eine toxische Beziehung. Deswegen gab es jetzt hier zu Eingang auch eine Triggerwarnung. Denn James und Elsie ziehen nach einer längeren Fernbeziehung zusammen. Genauer gesagt, in Elsies Apartment, während James, ihr Freund, sein bekanntes Leben, also die Familie, die Freunde, seinen früheren Job, zurücklässt und bei ihr einzieht. Und das Ganze beginnt eigentlich relativ harmlos, nämlich indem Elsie erstmal in der Situation ist, indem sie sich sehr darüber freut, dass James bei ihr einzieht. Und wir erleben dieses Spiel auch generell aus ihrer Perspektive. Allerdings sagt ihr James auch schon relativ früh zu Einzug, es gibt da eine Sache, die kennst du von mir noch nicht, die habe ich bisher vor dir ein bisschen zurückgehalten. In einer Fernbeziehung funktioniert das ja noch relativ gut, da man nicht 24/7 Stunden aufeinander irgendwie hängt. Er sagt, ich habe Depressionen und es kann sein, dass ich mich teilweise richtig beschissen dir gegenüber verhalte. Und mit diesem Satz legt James im Grunde schon den Grundstock dafür, was dann später alles bei ihnen zu Hause abgeht. Und das ist teilweise wirklich sehr schwer zu verdauen, vor allem, wenn man selbst schon ein paar Erfahrungen in die Richtung gemacht hat.
Ja, es zeigt sich nämlich, James hat möglicherweise tatsächlich psychische Probleme, ist aber auch extrem manipulativ und vielleicht sogar vorrangig manipulativ, denn er nutzt die Beziehung, um Elsie niederzumachen, um ihr Selbstbewusstsein zu zerstören und sie auszunutzen in vielerlei Hinsicht, also um sich in eine dominante Position zu setzen und sie klein zu machen. Das wird immer deutlicher mit der Zeit. Am Anfang zeigt sich das eher noch subtil auf perfide Art. Zum Beispiel macht Elsie ihm ein Geschenk, direkt nach dem Einzug, damit er sich wirklich zu Hause fühlen kann. So ein Gimmickgeschenk, ein Schwert aus seiner Lieblingsserie, so ein Merchandise-Teil, das auch relativ teuer ist. Und dann reagiert er ganz komisch darauf und sagt, nee, also ehrlich gesagt gefällt mir das überhaupt nicht. Und hey, wir haben fast kein Geld. Also findest du das wirklich, dass es eine gute Idee ist? Und nicht nur das, sondern er macht dann daraus direkt ein Statement über die Beziehung und fragt sich dann oder fragt sie laut, kennst du mich eigentlich so gut? Also da merkt man schon, er nutzt Gelegenheiten, die eigentlich positiv sind aus Elsies Sicht, um sie ins Negative zu verkehren und ihr zu zeigen, sie hat etwas falsch gemacht. Und das eskaliert dann halt immer und immer weiter. Irgendwann wird er auch offen feindselig. Aber es gibt so eine Achterbahnfahrt. Es ist keine kontinuierliche Steigerung, sondern zwischendurch rudert er auch zurück und zeigt wieder diese Depression sehr offen, diese vermeintliche oder tatsächliche, und sagt ihr dann doch wieder, dass er sie so sehr liebt und nicht verletzen wollte. Aber er hat es ja von Anfang an gesagt. Und das ist so dieses Problematische in der Dynamik. Elsie verspricht ihm am Anfang auf seinen Wunsch hin, dass sie ihn niemals verlassen wird, egal was passiert. Und damit manövriert sie sich selbst natürlich auch in eine Falle. Denn wenn sie ihn jetzt verlässt, dann hat sie ja doch genau das gemacht, was sie nicht machen wollte. Und es ist also eine schon im Kern sehr toxische Beziehung. Aber erst ab dem Punkt, an dem die beiden zusammenziehen, man sieht zwischendurch nämlich auch immer wieder Rückblenden, wo scheinbar alles okay war. Die beiden waren schon 4 Jahre vorher liiert, vorher schon befreundet zu Highschool-Zeiten. Und erst mit dem Zusammenzug gibt es dann diese Abwärtsspirale.
Wobei man dann natürlich auch sehen muss, dass diese positiven Rückblenden wirklich süß sind. Also wenn man diesen Kontrast zwischen die Beziehung läuft so langsam richtig aus dem Ruder und den eigentlich sehr glücklichen Rückblenden von Elsie in ihrer Erinnerung irgendwo anschaut. Ich fand das immer ziemlich krass. Gerade wenn man dann merkt, okay, das sind eigentlich so total süße Gesten. Zum Beispiel hat ihr der gute James mal beim Rummel ein Bärchen geschossen mit einem Herz drin. So diese typischen Pärchendinge, die eigentlich jeder irgendwann mal erlebt oder hoffentlich auch erlebt in einer glücklichen Beziehung, dann zu sehen, okay, alles, was zwischen Elsie und James jetzt passiert, das ist viel trauriger, viel düsterer, viel grässlicher. Da werden dann diese Erinnerungsmomente umso goldener und schöner. Das ist auch in der grafischen Gestaltung zu merken. Denn alle Erinnerungen werden mit sehr hellen, mit Gold und Weiß und eben schönen Farben dargestellt, und das restliche Spiel ist von der Farbigkeit her sehr düster. Man sieht ziemlich häufig einfach vor allem einen schwarzen Bildschirm und eben den Text und dann entsprechend Bilder in etwas kreischenderen Farben, also in Türkis oder in kreischgrün etc.
Wobei das alles simple Strichzeichnungen sind, ne? Also das muss man direkt dazu sagen, der Visual Part des Genres, der rückt hier sehr deutlich in den Hintergrund. Wie du sagst, blickt man die meiste Zeit auf einen schwarzen Bildschirm, an dessen unteren Rand Text eingeblendet wird. Und diese Bilder, die es ab und zu gibt, die helfen bei der Verortung. Also wenn die beiden zum Beispiel im Auto sitzen und zu einer Party fahren, dann sieht man halt ein Standbild von so einer Straßenansicht, die aber extrem vereinfacht dargestellt ist. Es sind halt wirklich nur einfachste Linien, auch etwas krakeliger dargestellt. Und im Stil ist das also sehr, sehr reduziert. Und das, muss ich direkt dazu sagen, finde ich auch nicht ganz ansprechend. Wobei dieses Unangenehme da schon mitschwingt. Insofern passt das ganz gut, weil es gibt halt keine schönen, bunten Bilder wie in vielen Visual Novels, sondern das ist alles sehr reduziert. Die Farben, die deuten auch schon an, dass irgendwas aus dem Gefüge gekommen ist, denn sie wirken nicht sehr naturalistisch. Wir haben dieses grelle Grün, wir haben viel Violett. Und da merkt man halt schon, was auf der inhaltlichen Ebene transportiert werden soll. Das ist also ganz gut, aber ihr dürft wirklich bei diesem Spiel nichts ästhetisch Ansprechendes erwarten. Das will das Spiel halt auch gar nicht.
Wobei ich sagen muss, dass ich das gar nicht schlecht fand. Ich habe mich sehr stark auf den Text eingelassen während der Erzählung. Und ich glaube mal, das wird sehr vielen Leuten gehen, die das spielen und sich ein bisschen auf diese Story einlassen. Da habe ich diese Bilder im Grunde gar nicht wirklich gebraucht. Gerade der schwarze Bildschirm hat mir die Freiheit gegeben, mir das selbst vorzustellen. Und ich weiß nicht, ob dann irgendwo eine hochgezüchtete, schicke, geile Grafik in diesem Moment wirklich gepasst hätte.
Nee, das glaube ich auch nicht. Stimme dir dazu, dass man sich die ganzen Situationen wunderbar vorstellen kann. Das Writing ist recht stark. Nicht das Beste, was ich hier gelesen habe, aber die Szenen werden sehr lebendig beschrieben. Auch die Entwicklung der Figuren ist sehr gut nachvollziehbar auf der Textebene. Und ich finde, man vergisst sehr schnell, dass man auf diesen schwarzen Bildschirm guckt, sondern es werden halt diese Bilder im Kopf geweckt. Also das funktioniert super. Ich habe nur Bedenken, das geht eher schon ein bisschen Richtung Fazit, das kann man aber vielleicht jetzt schon anbringen, bezüglich des allgemeinen Appeals des Spiels. Denn wenn man die Screenshots sieht, zum Beispiel auf Steam, dann fühlt man sich potenziell vielleicht eher abgeschreckt. Es sei denn, man interessiert sich eh schon für das Thema. Aber das Thema ist eigentlich eines, mit dem sich viel mehr Menschen auseinandersetzen sollten. Deswegen glaube ich, dass mehr Zugänglichkeit dem schon gut getan hätte, was die Reichweite betrifft. Das ist der einzige Punkt, den ich so anbringen würde. Ansonsten finde ich die Gestaltung in Ordnung, so wie sie ist.
Ja, ich denke mal, da kann man auch gut zustimmen.
Ja, abstrakt ist übrigens auch der Sound. Also der ist sehr minimalistisch. Es gibt ab und zu so Soundeffekte, zum Beispiel, wenn Elsie telefoniert, dann hört man so verfremdete Geräusche eines Telefongesprächs im Hintergrund oder auch mal ein Lachen zum Beispiel. Aber sehr, sehr reduziert eingesetzt. Die meisten Szenen sind eher still und höchstens mit Musik untermalt. Und das sind auch sehr simple Stücke, so einige wenige Stücke. Der Soundtrack ist nicht sehr umfangreich, die auch eher recht banal klingen, finde ich. Die gehen jetzt nicht so ins Ohr. Ist aber auch total in Ordnung, weil die Musik nicht vordergründig sein sollte. Mir ist nur eins aufgefallen. Ich fand, dass die Musik teilweise sehr deplatziert gewählt war. Es gibt halt so einzelne Szenen, die wirklich eher ernst und düster sind. Und dann plätschert im Hintergrund so eine nette Melodie vor sich hin. Da habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, diese Lounge-Musik.
Genau, da habe ich nicht ganz verstanden, was das sollte, weil das halt mit der Stimmung total bricht, oder?
Vielleicht war das eine Erinnerung daran, dass sie eigentlich gerne eine normale Szene gehabt hätte. Also Elsie, unsere Heldin, die sich irgendwo versucht, an eine Normalität zu klammern. Aber ansonsten, vielleicht ist es einfach nur das falsche Musikstück gewesen.
Man weiß halt nicht so ganz, ist das jetzt Bug oder Absicht?
Ja, eben. Also das ist wie, wenn du jetzt ein modernes Kunstwerk betrachtest und dann im Grunde alles reininterpretieren kannst, was du dir vorstellst. Das kann gewollt sein, vielleicht ist es ein Effekt, der so sein soll, aber ich glaube eher, da fehlte irgendwo noch was. Vielleicht hätte da auch einfach ein anderes Stück hingehört, ich weiß es nicht.
Ja, ich finde, es wirft einen auf jeden Fall so ein bisschen aus der Stimmung und der Szene raus. Also die Musik ist aus meiner Sicht der klare Schwachpunkt des Spiels. Und ich habe die ganze Zeit so einen gedanklichen Vergleich gezogen zu einem anderen Spiel, das sehr ähnlich ist, das wir vor einiger Zeit bei Random Encounters besprochen haben. Allerdings nicht wir beide, sondern ich mit Lara Keilbart. Und das war Milky Way Prince the Vampire Star. Auch das eine Visual Novel über eine toxische Beziehung mit etwas anderem Schwerpunkt, aber es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und Milky Way Prince war halt so mega durchdesignt. Da merkt man halt wirklich, da waren Designer am Werk bei der Gestaltung. Und da greift alles eigentlich perfekt ineinander. Die Grafik, die Musik. Das Spiel wird aber auch ein bisschen unter seiner Ästhetik begraben. Und bei To Be With You ist es ganz anders. Da steht die Emotion und der Inhalt extrem im Vordergrund. Und Design ist, wenn überhaupt, zweitrangig, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber ab und zu, da wo es nicht ganz passt, speziell bei der Musik, fällt es eben doch auf und leider unangenehm auf. Aber das ist eine Detailkritik, finde ich. Viel wichtiger ist der Inhalt. Und über den würde ich jetzt gerne ausführlicher mit dir sprechen. Auch darüber, was das Spiel mit uns gemacht hat. Aber vorher ein Hinweis noch, der wichtig ist. Das Spiel verläuft überwiegend linear. Man hat aber hier und da Möglichkeiten, sich zu entscheiden, also Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel höre ich auf James, glaube ich ihm einfach, was er mir sagt, oder hinterfrage ich seine Aussagen und glaube eher an mich selbst, auch wenn das zunehmend schwerer fällt. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, verläuft das Spiel zwar im Kern gleich, aber zum Ende hin gibt es noch eine Entscheidungsmöglichkeit, die sich nur eröffnet, wenn man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, nämlich aus der Beziehung quasi zu fliehen. Und wenn man diese Entscheidung vorher nicht getroffen hat, dann bleibt man in der Beziehung und das wird angedeutet, wird man am Ende verlassen. Also es gibt ein gutes und ein schlechtes Ende, was ich an sich ganz gut finde, dass man halt so ein bisschen Entscheidungsmöglichkeit hatte. Ich habe mich aber trotzdem etwas hilflos gefühlt, was einmal passt zu der Erzählung, denn man kommt aus so einer Beziehung nicht ohne weiteres raus. Es hat mich aber auch ein bisschen gestört, weil ich ganz gezielt die Entscheidungen getroffen habe, von denen ich weiß, dass sie die besseren waren. Und das Spiel hat mich aber trotzdem immer wieder in die lineare Erzählung zurückgedrängt, so punktuell, um wieder auf Kurs zu kommen und die Beziehung weiter zu erzählen. So hatte ich das Gefühl, dass die meisten Entscheidungen nicht wirklich relevant sind, bis halt zum Schluss, wo man wirklich die Möglichkeit hat, auszubrechen. Wie hast du das empfunden?
Ich habe zuerst mal versucht zu überlegen, okay, wie würde sich eine Frau fühlen, die in diese ganze Story eben reingezogen wird. Ich habe auch sehr bewusst erstmal die schlechteren Entscheidungen getroffen, weil ich neugierig darauf war, wie geht es denn aus, wenn es kein gutes Ende ist. Und mich dann extrem schwer damit getan, die Entscheidungsmomente zu finden, in denen ich der ganzen Sache einen guten Drive geben konnte. Glücklicherweise gibt es bei dem Spiel die Möglichkeit, zwischendrin auch einfach mal die ganzen Dialoge zu skippen. Das heißt, ich habe mir nicht den Finger wund geklickt. Dann springt das Spiel bis zur nächsten Entscheidungsstelle und man kann einfach ausprobieren, glücklicherweise.
Und man kann auch Safe Games anlegen.
Ja, man kann auch Safe Games anlegen, genau. Also ich wäre sonst ein bisschen verrückt geworden zwischendrin. Und habe dann auch natürlich noch das positive Ende gefunden. Ich fand allerdings gerade beim Writing ein bisschen schade, wie passiv Elsies Freundin Chelsea war. Denn dieser Charakter taucht relativ früh im Spiel schon auf und sie ist jemand, der diesem ganzen Beziehungskonglomerat etwas skeptisch gegenübersteht. Genauer gesagt wird mehrfach im Spiel auch angedeutet, dass Elsies Freunde, mit denen sie während ihrer Studienzeit und eben auch in der Zeit, bevor sie mit James zusammengezogen ist, einen sehr regen Kontakt hatte. Und dass ihr diese Leute auch wichtig sind, dass sie ihr fehlen. Ja, und die einzige Person, von der man tatsächlich im Spiel etwas mehr mitbekommt, ist Chelsea, die aber ihre Kritik an der Beziehung und auch an James, die sie da offensichtlich hegt, und es wird durch ihr Verhalten deutlich, dass sie irgendwelche Vorbehalte hat, die hält das total hinterm Berg. Und ich denke mal, das zeichnet eine gute Freundschaft nicht aus, dass Freunde dir nicht offen sagen können, wo sie denken, dass Probleme liegen. Eine gewisse Zurückhaltung, okay, dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, aber kann ich durchaus noch nachvollziehen. Man möchte ja auch der Freundin oder dem Freund jeweils die ganze Beziehung nicht kaputt machen durch irgendwelche Kritik. Aber wenn man merkt, dass die Freundin oder der Freund gerade richtig leidet, durch ordentliche Scheiße durchgeht, spätestens da sollte man doch etwas sagen. Und es gibt auch eine bestimmte Szene im Spiel, in der man Elsie eben in ein Gespräch mit Chelsea begleitet. Und das Einzige, was Chelsea zu dem ganzen Ding sagt, ist, hey, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, dann bin ich für dich da. Und im gesamten Spiel merkt man, dass Elsie eigentlich eine Persönlichkeit ist, die sich anderen nicht groß aufdrängt. Ich denke, das macht sie vielleicht auch etwas anfälliger für die Manipulationen durch James. Aber auf jeden Fall wäre sie keine Form und kein Charakter, der dann gleich aus der Tür rausgeht und sagt so, hey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Das wird auch mehrfach im Spiel selber gesagt. Da ist irgendwo so ein bisschen diese Dynamik zwischen den beiden Frauen meines Erachtens nach etwas gestört. Da hätte ich mir gerade bei diesem Charakter einfach mehr Interaktion gewünscht.
Da bringe ich tatsächlich eine andere Perspektive mit. Ich stimme dir teilweise zu, aber nicht ganz. Da können wir vielleicht jetzt direkt so ein bisschen in Richtung persönliche Erfahrungen gehen. Ich finde das nämlich sehr interessant, das Spiel als Anknüpfungspunkt zu nutzen, um sich über Erfahrungen auszutauschen, die man selbst gemacht hat. Das hatten wir jetzt auch ausdrücklich vorgesehen für die Folge. Ich war selbst mal eine Chelsea und kann sagen, man merkt nicht unbedingt, was da vor sich geht. Und ich finde, im Spiel wird auch nicht ganz deutlich, wie viel Chelsea ahnt oder wie viel sie weiß. Es wird halt deutlich, sie mag James irgendwie nicht so richtig. Sie kommt mit ihm nicht klar und steht der Beziehung auch etwas kritisch gegenüber. Aber gerade weil Elsie überhaupt nichts sagt dazu, wie sie sich fühlt und weil zum Beispiel bei einer Partyszene plötzlich James in das Gespräch reinplatzt und verhindert, dass vielleicht ein vertrauliches Gespräch stattfinden kann, ist Chelsea nicht wirklich aufgeklärt über die Situation. Bei mir war das damals so, als ich Chelsea war, eine Freundin von mir ist komplett in einer Beziehung aufgegangen. Die ist halt quasi verschwunden. Ich habe sie praktisch nicht mehr zu Gesicht bekommen. Sie war irgendwie nur noch mit ihrem Partner zusammen und hat auch zwischendurch mal so Lebenszeichen gesehen, meinte mal, hey, tut mir voll leid, dass ich mich nicht melde, aber ach ja, weißt du, wie das ist? Mhm. Und ich habe mir dabei aber nicht viel gedacht, weil ich von ihr wusste, dass das ihre Art ist, Beziehungen zu führen. Jedes Mal, wenn sie eine neue Beziehung hatte, das waren ein paar seit Beginn unserer Freundschaft, ist sie halt in dieser Beziehung total aufgegangen, hat halt mit ihrem Partner auch direkt zusammengelebt, sie ist so ein Mensch, zieht sofort zusammen mit einem neuen Freund und stürzt sich da so kopfüber rein. Und bisher waren diese Beziehungen halt nie ausdrücklich toxisch. Und als es jetzt wieder passiert ist, vor mehreren Jahren schon, dachte ich mir halt, na gut, das ist halt die übliche Dynamik. Ich sehe sie jetzt erstmal eine Weile nicht mehr. Und sobald die Beziehung sich so ein bisschen eingependelt hat, meldet sie sich von selbst wieder. Und das Ausmaß der Toxizität das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich erst hinterher mitbekommen, als meine Freundin mir per SMS mitteilte, dass ein Sondereinsatzkommando ihren Freund aus der Wohnung entfernen musste.
What the fuck?
Ganz krass, ohne Scheiß, ich habe das nicht mitbekommen. Dieser Typ, das habe ich erst hinterher erfahren, hat versucht, sie so einzusperren, also hat auch ihren Schlüssel regelmäßig weggeworfen und so weiter. Und irgendwann hat sie gesagt, es geht nicht mehr, ich muss hier raus, ich muss sofort ausziehen, ist getürmt.
Ach,
und
Scheiße.
Hat ihn dann darüber informiert, dass es vorbei ist und sie ausziehen möchte. Und dann hat sich der Typ aber in der Wohnung verbarrikadiert und er war Hobbyschütze, der hatte eine Waffe zu Hause.
Ach,
das heißt, da musste die Polizei anrücken, um den Typen da rauszuholen. Und man denkt sich, das muss doch irgendwo aufgefallen sein. Ich habe nichts davon mitbekommen. Und deswegen habe ich ein Stück weit Verständnis für Chelsea und würde halt nicht sagen, die Beziehung ist gestört, weil es ist unglaublich, was Menschen alles verbergen können. Entweder weil sie das wollen oder weil sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und man ist halt auch in der ungünstigen Situation als Chelsea, dass man nicht weiß, wie man das angehen soll, selbst wenn man so ansatzweise mitbekommt. Also irgendwie finde ich das nicht ganz gesund. Ich war halt auch nicht einverstanden damit, dass sie sich dermaßen in der Beziehung vergräbt. Das fand ich auch schade für unsere Freundschaft. Aber wie sprichst du das an? Weil wenn du sagst, ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass eure Beziehung irgendwie komisch ist, ist alles in Ordnung, dann bist du halt auch direkt in der Position, diese Beziehung zu hinterfragen. Und das kommt bei manchen Leuten auch überhaupt nicht gut an. Mhm. Gerade wenn die Beziehung toxisch ist, weil man sie dann plötzlich da drauf stößt. Ne? Das ist eine super schwierige Situation. Und ich stimme mit dir überein, dass Chelsea falsch gehandelt hat. Aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für sie aus den genannten Gründen. Weil ich kenne diese Perspektive und ich weiß, es ist halt leider echt nicht so einfach zu intervenieren. Gerade wenn man leider einfach nicht mitbekommt, was da im Hintergrund passiert.
Vielleicht wäre es also gerade in Bezug auf die Erfahrung, die du mit deiner Freundin gemacht hast, hilfreich gewesen, ihr Beziehungsverhalten mal zwischen den Beziehungen anzusprechen, weil ich, das wäre so mein Gedanke dabei gewesen, aber gut, das entfernt sich jetzt ein bisschen von dem Spiel.
Ja, also scheinbar hat Elsie ja vorher nicht viele Beziehungen geführt, zumindest wirkte das so, als wäre sie da etwas unerfahren. Sie datet James ja seit der Highschool.
Ja, vor allem, das hat sie auch extra nochmal irgendwo erwähnt, dass ihre anderen Beziehungserfahrungen nicht sehr weitreichend sind und auch, dass ihre Eltern durch eine Scheidung eben nicht unbedingt das klassische Role Model für eine glückliche Beziehung waren. Also sie hinterfragt ihre Eltern durchaus, sagt aber auch selbst, ich habe von meinen Eltern nicht wirklich lernen können, wie man in einer gesunden und glücklichen Beziehung miteinander umgeht. Und das ist auch eine Thematik, die im Spiel immer mal wieder angesprochen wird. Denn James hat ihr ursprünglich durch die Situation durchgeholfen, hat sie gestützt, hat sie als Freund unterstützt. Also als bester Freund sozusagen. Aber er nutzt auch sein Wissen über ihre Verletzlichkeit in der Situation mehrfach dermaßen böse aus, dass er ihr dann versucht auch zu suggerieren, na, du bist kaputt, du hast es von deinen Eltern nie wirklich gelernt. Das Problem liegt ganz allein bei dir, weil du alles, was wir als Beziehungsdynamik miteinander erleben, mit deinen Eltern vergleichst und das fällt immer zu meinem Nachteil aus. Du bist die Böse.
Das ist richtig perfide. James nutzt halt alles, was er über Elsie weiß, und das ist eine Menge, denn er war ja vorher mit ihr schon befreundet, aus, um sie zum Selbsthinterfragen zu bewegen. Also er streut halt Zweifel und baut darauf, dass sie diese Zweifel weiter ausbaut. Und genau das passiert dann auch bei ihr. Also er sagt dann einmal, also tut mir leid, ich will dich nicht verletzen, aber wir sollten schon mal darüber reden. Ich glaube, du reproduzierst das, was deine Eltern gemacht haben in unserer Beziehung und demontierst dich selbst und uns irgendwie so ein bisschen. Geht da gar nicht konkret drauf ein. Er kann ja auch keine Beispiele liefern, denn Elsie macht eigentlich nichts falsch. Aber er streut diesen Zweifel und zu diesem Zeitpunkt hat er Elsie schon so weit runtergearbeitet. Zu dem Zeitpunkt hinterfragt sie ihre Wahrnehmung der Realität schon dermaßen, dass diese Zweifel einen sehr fruchtbaren Nährboden finden und immer weiter keimen. Und sie landet dann in so einem Strudel der Selbstzweifel, weil sie gar nicht mehr so richtig weiß, wer bin ich eigentlich und warum mache ich diese Dinge falsch? Warum regt sich James oft so über mich auf? Ist das jetzt seine Krankheit oder bin ich wirklich so falsch? Und es wird halt immer, immer schlimmer, bis sie irgendwann sich selbst komplett verloren hat. Es gibt da so eine Szene vor einer Party, die vom Arbeitgeber von James geschmissen wird. Er hat ja einen neuen Job angefangen in einer Bank. Und da steht sie vor dem Spiegel, eigentlich sehr schön hergerichtet, mit einem neuen Kleid, einer schönen Kette, perfekt frisiert und so weiter, guckt sich an, aber erkennt sich gar nicht wieder. Sie erschrickt halt, weil sie merkt, ihre Augen sind leer. Sie sieht leer aus. Sie weiß gar nicht mehr, wer sie ist. Und dieser Moment verdeutlicht sehr gut, sie hat sich selbst verloren. Und das eben aufgrund dieser Manipulationen. James hat gezielt darauf hingearbeitet, sie so runterzubrechen. Und das ist total gruselig, aber auch gar nicht so unrealistisch. Und da kommt ein Element des Spiels rein, das ich super gut finde. Denn nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat, hat man die Möglichkeit, es nochmal zu spielen mit einem Director's Commentary. Und in diesem Director's Commentary schildert die Entwicklerin einmal ihre persönlichen Erfahrungen, was super wichtig ist, weil sie damit zeigt, das passiert wirklich. Und auf der anderen Seite bietet sie so eine Analyse der einzelnen Taktiken, die James anwendet. Also du kannst dann, wenn du den Text nochmal liest, der Text ist identisch, so einzelne hervorgehobene Wörter mit dem Mauscursor anklicken und dann erscheint so eine Erklärung. Er erläutert sie teilweise einzelne Begriffe, wie zum Beispiel Lovebombing, also jemanden mit Zuneigung zu überschütten, oder auch Guilting, also sich selbst in ein schlechtes Licht zu rücken, damit die andere Person das nicht mehr tun kann. Es gibt so verschiedene Taktiken, die werden da wunderbar erläutert. Und das finde ich super, weil das klar macht, was da gezeigt wird. Das wirkt manchmal total überzeichnet. Aber das ist gar nicht mal unrealistisch. Diese Dynamiken gibt es wirklich. Und anhand dieser Analysen kann man das wunderbar nachvollziehen.
Vor allem, wenn man den ersten Durchgang gespielt hat und bei manchen Stellen eben auch ein gewisses Gefühl hatte, okay, hier passiert gerade irgendwas, das irgendwie seltsam ist, aber ich kann es selbst nicht bemessen und ich kann auch die passenden Worte dazu jetzt noch nicht finden. Beim zweiten Durchgang mit dem Director's Commentary fand ich es teilweise einfach unglaublich interessant zu sehen, dass die Stellen, an denen ich für mich selbst gesagt habe, okay, hier passiert gerade eine Form von Manipulation, dann genau zu sehen, okay, das sind die, bei denen sie dann noch kommentiert hat und es eben auch erklärt hat, was genau das jetzt ist und wo das Problem in dieser Situation liegt. Also wenn man eine Eigenwahrnehmung mit reinbringt und dann auch sieht, okay, sie wird zumindest an manchen Stellen schön bestätigt. Ich fand das ziemlich gut. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen beruhigt in Bezug auf meine persönliche Empathie.
Ja, aber gleichzeitig fand ich es auch spannend und teilweise gruselig, dass so bestimmte Mechanismen, also mir zumindest nicht aufgefallen sind. Das meiste habe ich schon erkannt, auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre, weil ich viel davon reflektiert habe. Aber punktuell dachte ich, scheiße, das wirkte im ersten Spieldurchlauf auf mich relativ harmlos oder zumindest nicht so toxisch, wie es eigentlich ja ist. Ne? Das heißt, selbst wenn du schon eine gewisse Sensibilisierung mitbringst für das Thema, wirst du wahrscheinlich aus dem Spiel noch einiges Lehrreiches rausziehen.
Ja, natürlich.
Und das ist eine riesengroße Stärke des Spiels. Deswegen würde ich das aufgrund vielleicht formaler Schwächen oder des formalen, nicht generellen Appeals, den das Spiel mitbringt, einfach empfehlen, weil diese toxischen Beziehungsdynamiken sind so allgegenwärtig. Die Entwicklerin, die schreibt am Ende zum Glück auch nochmal, das passiert nicht nur in Hetero-Beziehungen zwischen Männern und Frauen und die Männer sind nicht immer die Täter. Das kann in allen möglichen Beziehungskonstellationen passieren. Und weil das so allgegenwärtig ist, weil Toxizität mitunter auftaucht, mitunter viel subtiler ist, finde ich es total bedeutsam, aufzuklären auf so eine Art. Und das macht das Spiel richtig gut. Deswegen würde ich sagen, möglichst viele Leute sollten es unbedingt spielen, um auch die Werkzeuge mitzubekommen für ihr zukünftiges Beziehungsleben. Weil wenn man einmal so aufgeklärt wurde, hat man zumindest etwas bessere Chancen, solche Dynamiken zu enttarnen, wenn sie einem selbst widerfahren. Das ist total schwierig aus der Situation selbst. Das haben wir beide auch schon mal in der Vergangenheit erlebt. Du merkst es in der Situation vielleicht gar nicht so sehr. Aber sobald du weißt, wie bestimmte Taktiken heißen zum Beispiel oder dass die immer wieder angewendet werden, immer wieder gleiche Formen annehmen, bist du vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet, dich selbst zu schützen. Und das ist großartig. Dafür liebe ich dieses Spiel.
Und einen Aspekt finde ich auch wichtig, selbst wenn es einem selbst nicht passieren sollte, sollte man dann irgendwie Freunde haben, Familienmitglieder, Verwandte etc., die einem dann selbst irgendwie von ihren Beziehungen erzählen, gesetzt den Fall, sie können das in diesem Moment noch, sind das dann auch Dinge, die man erkennen kann und eben auch versuchen, mit der Person ein bisschen gezielter darüber zu sprechen und zu sagen, hier, das könnte doch eine Manipulationstaktik sein, überleg doch mal, was ist da genau passiert, etc. Also ich denke, das ist für beide Ebenen wichtig, sowohl für die Freundschaftsebene als auch für die eigene Ebene, um mal zu reflektieren, okay, wo habe ich in meinen Beziehungen sowas erlebt? Und ich muss sagen, ich fand das im Rückblick teilweise sehr erschreckend, an bestimmte Taktiken eben auch erinnert zu werden, die ich in einer nicht sehr glücklichen und auch recht toxischen Beziehung erlebt habe. Also für mich war dieses Spiel ein schweres Brot zu kauen. Ich saß danach auch eine ganze Weile da und dachte mir so, boah, wow, es nochmal so hart ins Gesicht geklatscht zu bekommen, das ist jetzt nicht sonderlich schön. Aber es ist eine gute Erfahrung, auch wenn es hart war. Ich muss sagen, es war in einem gewissen Punkt auch ein bisschen erleichternd für mich, dann zu sehen, okay, du wurdest wirklich gezielt manipuliert. Das liegt nicht an dir selbst. Und ich wusste auch schon lange, dass viele Probleme in dieser einen speziellen Beziehung eben nicht meine Schuld waren oder zumindest mein Teil der Probleme innerhalb der Beziehung eben auf einer normalen Ebene war, während mein Beziehungspartner sehr toxisch gehandelt hat und eben auch sehr manipulativ. Und das dann so zu betrachten und eben auch durch diese ganzen gezielt hervorgehobenen Mechanismen nochmal rationalisiert zu sehen, das hat mir im Nachgang echt geholfen.
Das heißt, du warst dir der Toxizität der Beziehung durchaus vorher schon bewusst, aber so einzelne Details sind jetzt stärker in den Vordergrund getreten.
Ja.
Du konntest das besser analysieren für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind ein paar Gesprächselemente jetzt drin gewesen, die ich wirklich eins zu eins hätte wiedergeben können. Da fühlte ich mich wirklich an konkrete Situationen erinnert und mir hab mir gedacht, so meine Güte, pff, yo, das kennst du doch irgendwoher. Nur halt in anderer Mensch, andere Situation. Es ist glücklicherweise auch anders ausgegangen als jetzt hier im Bad Ending in dieser Geschichte, da ich tatsächlich die Kraft hatte, mich selbst aus der Sache zu befreien. Aber es hat eben auch Menschen gebraucht, die mir geholfen haben. Und ich glaube, dass man, wenn man in so einer Beziehung verstrickt ist, irgendwann nicht mehr alleine wirklich gut rauskommt. Man braucht andere Menschen.
Ja, und das Schlimme ist ja, dass diese Menschen dann vielleicht gar nicht mehr so sehr da sind, ne? Weil das ist auch ein zentrales Thema in dem Spiel. Leute wie James versuchen halt gezielt, alle sozialen Auffangnetze zu zerschneiden, also die Person zu isolieren, sei es auch erstmal per Lovebombing, also indem man sagt, ich möchte so gerne so viel Zeit mit dir verbringen, bleib doch bei mir, wir sind jetzt gerade erst zusammengezogen, ich fände es schade, wenn du jetzt gehen würdest. Und James nutzt zum Beispiel auch die Aussage, dass er ja in die fremde Stadt gezogen ist zu Elsie, noch niemanden kennt, nur sie hat. Und er sorgt so dafür, dass sie sich noch viel stärker an ihn bindet und halt FreundInnen wie Chelsea komplett vernachlässigt. Also sie sagt eine Verabredung ab, kümmert sich immer um James, weil er kommt dann abends deprimiert von der Arbeit zurück oder auch wütend von der Arbeit zurück und verfällt vermeintlich oder tatsächlich in diese Depressionen. Und sie fühlt sich dann dazu verpflichtet, sich um ihn zu kümmern, weil sie auch von Natur aus ein sehr fürsorglicher Mensch ist. Und so sorgt das halt nach und nach dafür, dass sie dieses Auffangnetz halt nicht mehr hat. Es fällt ihr zunehmend schwerer, sich Leuten anzuvertrauen. Es ist ohnehin schwierig für sie. Aber irgendwie ist James immer präsent und es gibt dann zum Beispiel auch eine entscheidende Szene, da trifft sie Chelsea halt doch bei einer Party, also Chelsea feiert eine Party, James willigt ein, mitzukommen, überraschenderweise. Und da ist sie dann aber total überfordert, weil sie vordergründig damit beschäftigt ist, James den anderen vorzustellen. Sie möchte unbedingt, dass die anderen ihn mögen, also betreibt quasi Socializing primär für ihn und vergisst dabei total, ihre eigenen Beziehungen weiter zu pflegen und ist dann am Ende total ausgelaugt und überfordert und verbindet eher etwas Negatives mit dieser Erfahrung, ihre FreundInnen wieder gesehen zu haben. Und das sind halt so typische Taktiken und da bin ich heilfroh, dass das bei dir anscheinend nicht so war oder nicht so aufgegangen ist, dass du halt noch Menschen hattest, an die du dich wenden konntest. Aber das ist oftmals in solchen Beziehungen nicht so, weil die Menschen, die Betroffenen, die Opfer gezielt isoliert werden.
Vor allem, man sieht es ja gerade auch in dieser Spielsituation, also auf dieser Party, auf der James und Elsie bei Chelsea sind, jedes Mal, wenn sie irgendwo in Richtung ihrer Freundin driftet, steht er da und kontrolliert, damit sie bloß nicht sagt, was irgendwie nachteilig für ihn sein könnte, damit er alles unter seinem Blick hat. Sie sieht es in dem Moment aber total anders, weil sie vorher sich auch über die Beziehungsdynamik mit Chelsea unterhalten haben und er eben der Ansicht ist, okay, sie mag mich nicht und es wäre doch wichtig, dass deine beste Freundin mit mir gut auskommt etc. und so weiter. Und sie sieht dann die Tatsache, dass er sich in dieses Gespräch reindrängt, gar nicht als negativ, sondern als Liebesbeweis. Da merkt man dann schon mal wieder, wie stark der Mann eigentlich ihre Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt bereits kontrollieren kann, wie sehr sein Framing verschiedener Situationen schon für sie funktioniert. Denn eigentlich wäre es ja ganz normal, dass mal zwei Mädels miteinander ein paar Minuten lang über irgendwelche Dinge reden, die eben ihrer Freundschaft entsprechend eher privater Natur sind. Aber wenn der Mann die ganze Zeit an ihren Hacken klebt, geht das natürlich nicht.
Ja, und das ist sogar noch eine vergleichsweise harmlose Szene. Später fühlt er sich dann halt auch wohl damit, gezieltes Gaslighting zu betreiben. Also nicht nur anderes Framing anzubieten oder in ihren Kopf zu pflanzen, sondern Gaslighting bedeutet dann wirklich, er sagt etwas, sie hinterfragt das oder kritisiert das und sagt, das habe ich nie gesagt. Was soll das? Stimmt doch überhaupt nicht. Und hinterfragt ihre Wahrnehmung der Realität. Und ich merke ganz oft bei Leuten, die verstehen nicht, wie Gaslighting funktioniert. Wie kann das denn sein? Du hast doch gerade diese Worte gehört und dann sagt jemand, ich habe das nie gesagt. Weißt du doch, dass das Quatsch ist. Aber je nachdem, in welcher emotionalen Verfassung du zu dem Zeitpunkt bist und wie die Dynamik mit Partner, Partnerin funktioniert, ist das gar nicht so einfach. Und Menschen können sehr, sehr schnell verunsichert werden. Generell, wenn sie wenig selbstbewusst sind, aber auch darüber hinaus. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut Gaslighting funktioniert. Und da habe ich auch eine Anekdote, keine schöne, aber eine Anekdote. Das hat bei mir zum Glück nicht funktioniert, aber das war letztes Jahr erst. Da hatte ich eine Affäre mit einem Menschen, der auch direkt gesagt hat, ey, ich bin psychisch krank und ich verletze versehentlich Leute und irgendwann verlassen sie mich. Das war halt wirklich genau das Gleiche wie bei James.
Okay, krass.
Aber bitte versprich mir, dass du nicht so bist irgendwie. Also total bekloppt, ne? Wir waren ja nicht mal zusammen, das war halt nur eine Affäre. Und da hätte ich mir eigentlich direkt sagen müssen, go, leave, don't come back. Aber es hat halt, ich weiß nicht, es war halt ein ganz toller Kontakt irgendwie. Wir haben uns total gut verstanden. Und dann gab es aber so Situationen, dass er eine Aussage getroffen hat, die eindeutig mich kritisieren sollte. Und dann meinte ich, hä? Was soll das denn jetzt? Was machst du denn da? Und dann kam halt wirklich zurück, habe ich doch gar nicht. Also ich hatte das schwarz auf weiß, das war schriftlicher Austausch noch dazu. Der hat sich so sicher damit gefühlt mit seinem Gaslighting-Scheiß, dass er das geschrieben hat. Ich hatte diese Worte schwarz auf weiß vor meinen Augen und konnte nachsehen, dass er das geschrieben hat. Aber ganz kurz habe ich mich auch hinterfragt und dachte, hat er das jetzt irgendwie anders gemeint? Also habe ich das überinterpretiert oder so? Obwohl ich wusste, das war Blödsinn, habe ich mich kurz selbst hinterfragt. Obwohl ich mir sicher war, dass er das genauso geschrieben hat und das sehen konnte. Und dann kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn eine Person schon erstmal zusammenlebt mit einem Partner, der wirklich Liebe im Spiel ist, eine intensive Beziehung. Wenn dieser Partner die Person bereits intensiv manipuliert und bearbeitet hat, dann hinterfragt man halt seine Wahrnehmung der Realität wirklich deutlich. Und ich fand es total spannend, das nachvollziehen zu können, weil Gaslighting in der Form hatte ich zum Glück bis dato noch nie. Und das war ja dann zum Glück auch eine harmlose Version. Und ich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da rausgekommen. Ich habe den jetzt auf allen Kommunikationskanälen geblockt. Und das ist, also ich lasse den nicht mehr in der
Nähe.
Genau. Es sind auch andere Sachen gelaufen, die echt fragwürdig waren. Aber da habe ich dann zum ersten Mal erlebt, wie das funktioniert und war gleichzeitig fasziniert und total erschrocken und jetzt auch wieder beim Spielen, weil ich das dann nochmal reflektiert habe. Ich wusste, das war eine toxische Angelegenheit, aber das Spiel hat mich nochmal auf Details aufmerksam gemacht, die mir so konkret vorher nicht aufgefallen sind. Und das war lehrreich, ne? Also genau wie du saß ich da gestern vor dem PC und habe mich scheiße gefühlt, aber es war auch eine gute Erfahrung, weil ich jetzt nochmal mehr identifizieren kann, was in dieser Situation schiefgelaufen ist oder auch in einer früheren Beziehung von mir, die total toxisch war. Und ich traue mir jetzt noch mehr zu, in Zukunft kompetenter zu sein und fühle mich jetzt gestärkt. Und das ist eine total tolle Erfahrung, die im Kontrast steht zu dem, was ich während des Spielens erlebt habe. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich die Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel so ein bisschen schwammig finde und da nicht so ganz zufrieden mit war. Aber nach der Spielerfahrung, nach dem zweiten Durchlauf und nach der gezielten Auseinandersetzung mit meinem Privatleben fühle ich mich jetzt gestärkt. Und das ist super. Da bin ich dem Spiel, der Entwicklerin, sehr, sehr dankbar für.
Ja, absolut. Also das kann ich auch nur unterschreiben. Gerade indem man mehr Möglichkeiten bekommt, bestimmte Dinge zu rationalisieren, bekommt man auch mehr Möglichkeiten, für sich selber auch abzugrenzen. Okay, hier war meine Emotionalität vorhanden. Da hat er vielleicht irgendwo was Blödes gemacht und nicht nur vielleicht, sondern ziemlich wahrscheinlich. Also zumindest in dieser Beziehung, die ich erlebt habe, war da ziemlich viel Blödes mit dabei. Und gerade so Sachen wie, ja, er erzählt von seiner Vorgeschichte und die Vorgeschichte war aus verschiedenen Gründen eben schwierig und traurig und deswegen hat er bestimmte Probleme, bei denen er dann eben immer mal wieder ein bisschen ausrastet etc. Das kam mir so bekannt vor.
Mhm.
Also dieses vorträgliche Entschuldigen bestimmter Verhaltensweisen, mit denen man dann wirklich konfrontiert wird, das kam mir, als ich damals in dieser Situation war, erstmal sehr aufmerksam vor, weil er sagte, hier, ich habe hier bestimmte Probleme und das ist in meiner Vergangenheit passiert. Wenn ich dann also mal irgendwo ein bisschen übertreibe, etc., sonst was, ja, dann weißt du schon mal, worauf du dich einstellen musst. Ich dachte mir immer, hey, das ist eine super tolle Form von Kommunikation, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ja, Pfeifendeckel, da fängt die ganze Manipulation ja eigentlich schon an. Denn wenn man darauf vorbereitet ist, in Anführungsstrichen, dann kommt einem der eigentliche Impact weniger schlimm vor. Aber er ist trotzdem immer noch schlimm. Und das ist das Perfide an dieser Manipulation.
Ja, das Blöde gerade dabei ist, dass es ja erstmal sehr aufrichtig wirkt und auch sein kann. Ne? Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Wenn jemand zu Beginn einer Beziehung oder an irgendeiner Stelle auf psychische Probleme aufmerksam macht, ist das erstmal was Gutes. Weil die Person öffnet sich, sie sagt, vielleicht brauche ich auch Hilfe, bist du bereit, mir zu helfen? Überhaupt ist es eine Form offener Kommunikation. Das finde ich erst einmal deutlich besser, als sowas zu verheimlichen, weil du kannst es auch nicht langfristig verheimlichen. Problematisch wird es, wenn damit die Erwartungshaltung einer Generalabsolution verbunden wird. Und das ist bei James so und war ja dann anscheinend bei deiner Erfahrung auch ein bisschen so, dass jemand das sagt und dann erwartet, wenn du jetzt trotzdem bleibst, dann nimmst du mich einfach so an. Und da wird's dann toxisch. Das ist halt eine ganz, ganz klassischer Drahtseilakt irgendwie. Also einerseits ist es was Gutes, aber das kann halt auch total in die andere Richtung kippen. Und deswegen finde ich gerade das besonders schlimm, weil das erstmal positiv ausgelegt werden könnte, aber auch gerade deshalb gezielt für Manipulation genutzt werden kann. Richtig bitter.
Ja, vor allem, es gibt ja innerhalb solcher Beziehungen mehrere Möglichkeiten, einen Menschen in diese Beziehung einzuschließen. Also du hattest ja deine Freundin erwähnt, die einen Mann hatte, der dann tatsächlich auch ihren Schlüssel weggeschmissen hat, etc., solche Dinge. Bei mir war es damals, dass mein Partner unglaublich eifersüchtig war. Also ich brauchte im Grunde ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Beziehung nur mit einem anderen Mann sprechen oder mich irgendwo in einem Restaurant mit einem Kellner freundlich unterhalten, wie man es ja eigentlich normalerweise machen sollte. Schon kamen dann wieder diese Fragen von wegen, oh, was willst du von dem und bla bla bla. Und auch mit solchen Methoden kann man einen Menschen einschließen, denn irgendwann, wenn man selber von der ganzen Beziehungsdynamik ziemlich fertig gemacht ist, möchte man einfach keinen weiteren Konflikt mehr triggern. Und für mich war es dann so, dass ich wirklich versucht habe, Kontakte zu Männern so weit wie möglich zu vermeiden oder eben nur dann freundlich zu sein, wenn er nicht nebendran ist. Dadurch, dass ich beruflich nicht dauernd zu Hause war, ging das noch. Da hatte ich noch meinen Safe Space sozusagen außerhalb der Beziehung, wo ich als normaler Mensch funktionieren konnte. Aber während der Beziehung war ich permanent auf der Hut. Bloß nichts Falsches sagen, bloß nichts Falsches tun, damit er nicht wieder hochgeht. Und das ist so ein Punkt, den man auch in der Geschichte immer mal wieder erlebt. Denn Elsie sagt von sich selbst irgendwann, dass sie sich fühlt, als würde sie sich wirklich in einem diffusen Zwischenbereich bewegen. Nie weiß man, wie ihr Partner, also James, auf ihr Verhalten reagiert. Also bleibt sie vorsichtig und wird immer vorsichtiger und nimmt sich noch viel mehr zurück. Und irgendwann ist das Gefängnis, in dem man innerhalb seines Geistes steckt, so eng, dass man gar nicht mehr rauskommt. Und das wird in diesem Spiel wirklich gut dargestellt. Ich kenne dieses Gefühl, das kam mir sehr, sehr vertraut vor. Entweder man bricht aus sowas dann richtig brutal frei, mit einem inneren Befreiungsschlag, den hatte ich dann glücklicherweise, deswegen ist es mir möglich gewesen, aus der Sache rauszugehen. Oder aber man sitzt wirklich wie so ein Tier im Käfig und kommt nicht mehr nach vorn zurück oder sonst was, obwohl die Tür eigentlich immer offen steht. Nur erkennt man die Tür nicht mehr.
Man erkennt sie nicht mehr oder man will gar nicht durchgehen. Ne? Das ist ja auch das Schlimme. Also es kommt ja immer wieder die Frage auf, warum verlassen gerade Frauen solche toxischen Missbrauchsbeziehungen nicht? Und dafür gibt's halt verschiedene Gründe. Aber unter anderem kann das auch der Grund sein, dass die Person mittlerweile nach vielleicht Jahren der Toxizität so wenig Selbstliebe für sich hat und so eigentlich gar keine anderen Leute mehr hat, dass die Beziehung gleichzeitig wie ein sicherer Zufluchtsort wirkt. Das passiert halt in diesem Spiel, dass James sich als die eine Person darstellt, die immer verständnisvoll, und die eine Person ist, die Elsie lieben kann quasi. Darauf wird das so heruntergebrochen. Weil Elsie ist ja irgendwann nur noch so ein Schatten ihrer selbst und denkt halt, ja, ich bin eigentlich auch gar nicht liebenswert, aber James ist trotzdem an meiner Seite, ich kann mich glücklich schätzen. Das heißt, sie steckt mitten in dieser schrecklichen Situation, die sie komplett fertig macht, ist aber gleichzeitig dankbar dafür, in dieser Beziehung zu sein, weil James sich als guten Menschen inszeniert, für den sie halt dankbar sein sollte. Und ich denke, das passiert häufiger in solchen Situationen. Mhm. Mal ab von anderen Faktoren wie finanzieller Abhängigkeit, was bei den beiden ja auch der Fall ist. Denn Elsie gibt ihren Job auf zu Beginn des Zusammenziehens, damit sie sich auf das Studium konzentrieren kann. Das heißt, sie hat de facto gar kein Geld mehr. Und was auch immer sein kann, klar, Familie. Sobald man Kinder hat, hängt man eh mehr zusammen und es ist schwieriger, rauszukommen. Und da urteilt man schnell drüber und sagt, wie kann das denn sein, gerade wenn körperliche Gewalt noch im Spiel ist? Ne? Warum lässt du dich dann regelmäßig von deinem Mann verprügeln? Du musst da raus. Es kann 1000 Gründe dafür geben, dass man da nicht ohne weiteres rauskommt. Ne? Das sollte man immer mitdenken, wenn man über Situationen urteilt, die fern von einem selbst sind.
Und sei es nur, dass man eben sich selbst im Kopf einknastet, weil man die ganze Zeit dieser Manipulation ausgesetzt ist. Und das ist natürlich etwas, das man von außen nicht sieht. Das sieht man keinem anderen Menschen an, wie sehr der Mensch sich im Geiste schlecht fühlt oder was da schon alles passiert ist, was die Leute denken. Es gibt im Spiel mehrere Situationen, in denen Elsie eigentlich hätte etwas über sich selbst sagen können, aber gerade auch bei der ersten Möglichkeit, in der sie mit Chelsea über die ganze Angelegenheit hätte reden können, sagt sie sich selbst, das ist ja alles sehr privat. Da geht es um James' mentales Wohlbefinden und sie möchte ihn da auch nicht bloßstellen. Und das gehört schon dazu, dass sie in ihrem persönlichen kleinen Geistesgefängnis immer mehr drin bleibt, dass sie da nicht rauskommt, weil sie möchte ja auch das Vertrauen ihres Partners nicht missbrauchen. Sie möchte ihn nicht vor jemanden, der ihn potenziell vielleicht weniger mag als sie, fertig machen. Und auch das ist sicherlich ein Aspekt, den James bei seinen Manipulationen mit bedacht hat. Die Tatsache, dass sie auf ihn Rücksicht nimmt, und zwar immer.
Und das ist aber auch gute Überleitung zu einem Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und zwar James' Handeln und seine Motivation. Weil das war das Einzige, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, vielleicht mangels persönlicher Erfahrungen. Und vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ich fand halt erstaunlich, dass James nicht nur nach dem Zusammenzug dann diese Beziehung wie manipulativ macht, sondern es geht dem ja eine lange Beziehung voraus. Ist ja nicht so, als kommen die beiden zusammen und er stellt sich als Manipulator heraus, sondern die beiden sind seit 4 Jahren liiert, waren vorher schon befreundet. Und ich frage mich halt, wie viel davon ist bei ihm jetzt Kalkül, wie viel davon ist tatsächlich psychische Krankheit? Und es kommt mir halt als außenstehende Person krass vor, dass er ein reiner Manipulator sein soll und über Jahre hinweg Zeit investiert hat, um diese Situation zu ermöglichen. Ich kann mir das halt persönlich einfach gar nicht vorstellen, dass man so handelt. Wie war deine Perspektive darauf?
Ich dachte mir, bei allem, was über diese Beziehung zu erfahren war, dass auch das einer gewissen Dynamik unterliegt. Denn wenn jemand tatsächlich depressionskrank ist, dann startet er ja nicht bei Punkt 100, nämlich total depressiv, voll fertig, total kaputt, sondern eine Depression entwickelt sich. Das ist ja auch eine Krankheit, die durch verschiedene äußere Faktoren beeinflusst und begünstigt wird. Und ich glaube, dass James zu der Zeit, in der er es geschafft hat, Elsie gegenüber noch schöne Geschenke zu machen, aufmerksam zu sein, sie aufzubauen, sehr positiv ihr gegenüber zu handeln, während eben dieser Ausbildungszeit, als beide noch im College waren und das Leben eben auf andere Art und Weise funktioniert hat, dass er durchaus an einer positiven Beziehung interessiert war. Aber wir erfahren ja auch, dass er ein Jahr früher als sie mit dem Abschluss durch war und dann arbeiten war etc. Vielleicht sind da dann schlichtweg auch Dinge in seinem Leben passiert, die diese Abwärtsspirale auch selbst für ihn getriggert haben. Denn im Spiel selber haben wir am Ende der schlechten Story sozusagen einen Punkt, wo er richtig durchdreht und sich auf eine Art und Weise verhält, bei der man ganz klar sagen muss, das tut ein normaler Mensch so nicht. Ich möchte das jetzt nicht spoilern, weil ich mir denke, ein bisschen Geheimnis und Interessantes sollte für euch in dem Spiel schon noch übrig bleiben, auch wenn wir das jetzt hier sehr ausführlich besprechen. Aber das ist so ein richtig harter Punkt, wo ich denke, okay, ab da sieht man ganz deutlich, der Mann hat ein echtes Problem, der braucht dringend eine Therapie. Es wird auch gesagt, dass er während seiner College-Zeit einen Counselor hatte, mit der er gesprochen hat und auch eine gewisse Normalität für sich erreicht hat, aber dieses Counseling hat er nicht mehr. Das heißt, er wird aus seiner gewohnten Beziehung zu Familie und Freunden rausgerissen, er gibt seinen Job auf, geht in eine neue Stadt und das einzig Vertraute, was ihm da bleibt, ist Elsie. Es kann ja gut sein, dass er durch die Tatsache, dass er Kontrolle über das Einzige, worüber er in diesem Moment tatsächlich noch Kontrolle haben kann, nämlich Elsie, dass er dadurch versucht, sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, aus einer negativen inneren Spirale wieder rauszukommen.
Das ist eine sehr plausible Analyse. Das finde ich nachvollziehbar. Finde aber, dass das im Spiel nicht ganz deutlich wird. Und speziell auch im Director's Commentary. Das ist die einzige Schwäche, die ich da sehe, dass James da einfach gerade heraus als Arschloch bezeichnet wird. Also Zitat, das schreibt die Entwicklerin genau so. Und ich verstehe ihre Perspektive, denn sie selbst hat diese persönliche Bindung dazu. Sie selbst hat all das in ähnlicher Form durchgemacht. Und natürlich sieht sie ihren Ex-Partner so, auch völlig zu Recht teilweise, gar keine Frage. Ne? Ich will das nicht entschuldigen, aber ich fand es etwas einseitig in der Darstellung. Denn was du gerade gesagt hast, leuchtet total ein. Aber es wird irgendwie in der Geschichte nicht so richtig ausgeführt, nur angedeutet. Das wäre noch okay. Es gibt aber einen Punkt, wo das dann so ein bisschen zusammenfällt für mich. Denn es zeigt sich bei dieser Party bei der Bank, dass er in Wirklichkeit gar keine Probleme auf der Arbeit hat, sondern perfekt integriert ist, offensichtlich populär unter seinen KollegInnen. Es gibt sogar eine Kollegin, mit der er sich ein bisschen zu gut versteht. Da wird dann auch noch sehr deutlich angedeutet, dass da eine Affäre bestehen könnte. Da hat er also schlichtweg gelogen. Und das bricht für mich ein bisschen mit der Charakterzeichnung, dass er eigentlich super gut funktioniert, zumindest im Job, aber so tut, als wäre das nicht so. Und das ist halt komplett durchkalkuliert. Da fand ich den Charakter etwas unglaubwürdig, aber kann auch nicht sagen, ob Menschen nicht vielleicht so handeln können. Ich bin keine Psychologin, ich kenne mich damit nicht so sehr aus. Kann gut sein, dass Menschen so drauf sind. Nur als in der Rezeption wirkte das für mich komisch.
Vielleicht gehört er schlichtweg auch zu den Menschen, die es schaffen, in einem bestimmten Umfeld ein bestimmtes Bild von sich zu repräsentieren, während es dann zu Hause an dem Ort, an dem er Kraft tankt, eine ganz andere Nummer ist. Ich weiß nicht, so habe ich versucht, mir diesen Charakter irgendwo zu erklären. Nach außen hin ist er shiny und golden und macht alles toll und die Kollegen finden ihn super und das eine Mädel findet ihn richtig super. Und alles, was dann für ihn schlecht ist, wo er seine Kraft rauszieht, sein Selbstbewusstsein, um es nach außen so repräsentieren zu können, ist diese Beherrschung seiner Freundin.
Das kann gut sein, ja, das leuchtet ein. Also ich fand halt, dass es im Spiel nicht so ganz klar wird. Da gab es einfach so Situationen, die, vielleicht liegt es am Pacing. Vielleicht liegt es daran, dass hier und da so kleinere Sprünge stattfinden, wo dann vielleicht noch ein bisschen hätte auserzählt werden können. Andererseits bin ich eigentlich auch Freundin von gewissen Leerstellen, sodass man sich das dann selbst zusammenreimen muss, wie du das jetzt gerade sehr erfolgreich, finde ich, gemacht hast. Mich hat's halt ein bisschen stutzig gemacht, aber es hat mich nicht komplett aus der Geschichte rausgeworfen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es solche Menschen geben könnte. Und natürlich findet in einer Erzählung immer auch eine gewisse Reduzierung statt. Ne? Du erzählst ja nicht jede Facette eines Charakters, sondern teilweise hast du ja auch Archetypen und so. Und das finde ich auch völlig legitim. Das war halt nur der eine Punkt, wo ich Schwierigkeiten mit der emotionalen Anknüpfung hatte, während das an anderen Stellen super funktionierte.
Also ich habe über James und sein Verhalten auch erstmal ein bisschen nachdenken müssen und mir überlegen müssen, okay, wie kann das funktionieren? Gleichzeitig merkt man dann, dass James auch in seinem persönlichen Umfeld an vielen Stellen, auch abseits dieser ganzen manipulativen Taktiken, die er verwendet, eigentlich doch ziemlich unsicher agiert. Er schaut sehr genau immer darauf, okay, was macht sie, wie weit kann ich gehen, rudert dann zurück. Also gerade im Anfangsbereich dieser Beziehung, während sie zusammen leben, guckt er ganz, ganz deutlich darauf, okay, wie weit kann ich gehen, was habe ich hier für Möglichkeiten und wirkt für mich an vielen Stellen durchaus auch noch verunsichert. Vielleicht liegt es daran, dass er noch austestet, welche Grenzen er bei ihr findet. Vielleicht ist es aber auch schlichtweg eine zutiefst innere Unsicherheit. das ist so ein bisschen der Punkt, wo man bei James vielleicht nochmal hätte ein bisschen mehr ansetzen können, wo er ein bisschen mehr Farbe hätte kriegen sollen. Denn dass er mit der Depression offensichtlich ein Problem hat, dass diese Depression existiert, wird spätestens da klar, als er dann bei dieser Szene im letzten Teil des Spieles richtig abgeht, dass da ein Problem vorhanden ist. Vielleicht ist es nicht unbedingt nur eine Depression, sondern eben noch irgendetwas anderes, das wir im Spiel nicht selbst ermessen können, weil uns eben auch die psychologische Befähigung dazu fehlt und vielleicht auch, weil einfach ein paar Hinweise darauf fehlen. Aber da ist etwas und dieser Mann ist nicht auf einem normalen Level.
Ja, halten wir einfach fest, es ist eine interessante menschliche Studie, die das Spiel da anbietet für beide Charaktere. James ist natürlich ein bisschen weniger ausgereift, da müssen wir uns mehr zusammenreimen. Aber trotzdem, also das finde ich auch nachvollziehbar, ne? Weil das Spiel ist dann sehr persönliches, semi-autobiografisches, das halt natürlich aus einer bestimmten Perspektive erzählt. Insofern ergibt das auch Sinn. Aber auch James ist ein interessanter Charakter, bei dem man viel nachdenken kann. Und ja, nachdenken ist etwas, was ich nach dem Spiel wirklich sehr intensiv gemacht habe. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen. Es hat uns dazu veranlasst, über unsere persönlichen Erfahrungen nachzudenken. Auch die Erfahrungen vielleicht anderer Menschen, wie in meinem Fall, als ich erkannt habe, ich war mal leider eine Chelsea und habe es nicht gemerkt. Und insofern, wie gesagt, es ist eine schmerzvolle Erfahrung, gerade wenn man persönlich in einer toxischen Beziehung gelebt hat oder sogar in mehreren. Wenn man diese Prozesse kennt, dann wird es schwierig sein, die nochmal durchzuleben. Wobei das vielleicht auch eine geringfügig therapeutische Wirkung haben kann. Da muss man aber selbst entscheiden, ob man sich das zutraut, sich damit so zu konfrontieren, weil es ist halt ein Spiel. Ne? Es gibt ja kein Feedback zurück. Man kann eben nicht mit dem Spiel reden und dann Emotionen äußern. Also insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn man eine andere Person hat, an die man sich wenden kann nach dieser Spielerfahrung. Für andere Menschen wird es einfach interessant sein, nehme ich an, mal zu sehen, wie sowas ablaufen kann. Vieles davon wirkt total bizarr und unglaubwürdig. Gerade eine der letzten Szenen wirft Fragen auf und man denkt sich, wie kann das sein, dass die Figur jetzt so agiert? Nach eben diesem großen Vorfall, den du angedeutet hast, passiert halt Folgendes. James macht leckere Pfannkuchen am nächsten Morgen. Und diese, also sagt gar nicht so wahnsinnig viel dazu, aber macht leckere Pfannkuchen. Und Elsie freut sich total, das Herz klopft, denkt sich, ach, der ist aber lieb. Und will ihm dann eine Dankeschön-Nachricht schicken und wird dann über eine Nachricht, die sie wiederentdeckt, an die Vorfälle des vorigen Abends überhaupt erinnert. Sie hat die einfach komplett verdrängt. Der Körper war in so einem Panikmoment und hat das alles verdrängt. Und das sind Sachen, die kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, die passieren aber tatsächlich. Und ja, wenn man sich mit dem Thema mal etwas näher auseinandersetzen möchte, auf eine sehr interessante, persönliche, nahbare Art, dann ist das Spiel dafür perfekt geeignet. Und ich meine, es kostet ja auch nicht viel, ne? Also ich finde, man bekommt echt viel interessanten Input, viele Möglichkeiten zur Selbstreflexion oder Reflexion für 2,49 Euro. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Und es ist halt eine interessante Erfahrung. Ich würde die jedem Menschen empfehlen, der sich das emotional zutraut.
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich, ich finde, es bringt einen auch einfach ein bisschen weiter. Selbst wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, mal in die Gedankenwelt einer Person abzutauchen, die mit immer mehr Abuse, immer mehr Missbrauch durch ihren toxischen Partner ausgesetzt ist. Das fand ich auch als Konsument dieses Spiels ziemlich spannend, weil das einerseits irgendwo ziemlich seltsam wirkt, wenn man sich denkt, okay, oh, lässt sie sich darauf jetzt gleich schon wieder ein, lässt sie sich von dem total einwickeln, etc. Beim zweiten Durchgang mit dem Director's Commentary dazu, wo viele Dinge einfach auch erklärt werden, wie bestimmte Mechanismen funktionieren, wirkt es einfach deutlich smoother, deutlich nachvollziehbarer. Und in diesem Moment fängt man dann auch an, gleichzeitig sich zu überlegen, okay, habe ich solche Sachen erlebt? Wie würde ich das in einem normalen Gespräch oder in einer solchen Situation selber angehen? Und ab da wird aus diesem Spiel, das man ja eigentlich nur konsumiert hat, etwas, das die Erfahrung deutlich wertvoller macht. Und ich glaube, da kann jeder und jede was Nützliches für sich selbst mitnehmen. Und sei es nur, dann tatsächlich eben als die Chelsea nicht den Fehler zu machen, zu früh aufzugeben. Und ja, ich glaube mal, das ist etwas, das Menschen, die in einer solchen Beziehung gefangen sind und vielleicht auch einfach selbst nicht rauskommen, dringend brauchen. Eine Chelsea, die an der Seite steht und sagt, okay, ich helfe dir und ich bin trotzdem, auch wenn du 10-mal Nein zu mir sagst, beim 11. Mal immer noch da. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es einen manchmal sehr viele Schweißtropfen kostet. Manche Freundschaftsbeziehungen sind nicht ganz so leicht. Und ich glaube mal, die hat jeder von uns irgendwann mal erlebt.
Ja, und ich kann übrigens mit Freude vermelden, dass besagte Freundin, deren Chelsea ich war, jetzt glücklich verheiratet ist und das zweite Kind ist auf dem Weg und es geht ihr sehr, sehr gut. Also es hat zum Glück noch einen positiven Ausgang genommen.
Oh, das ist
noch,
schön.
Das noch nebenbei, um klar zu machen, das ist jetzt nicht total schlimm ausgegangen, aber es war halt eine schlimme Erfahrung für sie. Gar keine Frage, aber es kann zum Glück auch Happy Ends geben, ne? Und das wird in dem Spiel ja auch angedeutet, dass es halt Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Es ist kein klassisches Happy End, das man bekommt, selbst bei dem Safe Ending, dem guten Ending, aber es endet halt doch mit einer positiven Note und zeigt halt Elsie als starke Persönlichkeit, die es schafft, da irgendwie rauszukommen. Und das finde ich auch sehr gut, dass da so ein Hoffnungsschimmer am Ende präsentiert wird, selbst wenn vorher alles wirklich furchtbar und deprimierend ist. Also krasse Erfahrung. Ich muss mich da, glaube ich, immer noch ein bisschen von erholen, jetzt gerade auch mit dem Gespräch, aber es war sehr, sehr gut, mit dir darüber zu sprechen. Also vielen Dank dafür, dass du auch deine persönlichen Erfahrungen mit mir und mit unseren Zuhörerinnen geteilt hast.
Ja, danke an dich. Ich finde das sehr faszinierend, hier diese doppelte Perspektive zu bekommen. Zum einen du in der Rolle als Chelsea, als Freundin, zum anderen als jemand, der eben auch gleichzeitig erlebt hat, wie Gaslighting funktioniert. Da könnte ich zum Beispiel jetzt nicht den Finger drauflegen, weil das, was mir passiert ist, war in einer anderen Art und Weise manipulativ. Insofern, ich finde das total spannend, in diesen Moment reinzuschauen und von dir zu hören hier und ab da habe ich es gemerkt und so lief es und so weiter. Das macht die Sache viel nahbarer. Und wenn man diese Erfahrung selbst nie gemacht hat, ab da versteht man es besser.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank auch an euch, ne, fürs Zuhören. Wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr glaubt, betroffen zu sein, bitte versucht euch Hilfe zu suchen. Es gibt Hilfsangebote, ich glaube den Weißen Ring zum Beispiel, da kann man sich hinwenden. Es gibt Möglichkeiten, sich online zu informieren. Seid dabei vorsichtig, weil auch Online-Recherche zum Beispiel kann nachverfolgt werden. Ne? Also selbst wenn man eine Webseite aufsucht, muss man auf jeden Fall hinterher dann den Verlauf löschen, sodass ein übergriffiger Partner, eine Partnerin das nicht mitbekommt. Passt auf euch auf, wenn ihr etwas mitbekommt bei einer anderen Person, versucht etwas zu tun und sei es nur, ihr ganz gezielt ein Gespräch anzubieten. Damit könnt ihr schon sehr, sehr viel erreichen. Und wenn ihr euch jetzt über die Folge oder das Thema mit uns austauschen wollt, könnt ihr das natürlich wie immer machen, über Discord zum Beispiel. Ihr könnt uns auch anderweitig kontaktieren, nehme ich an. Also mich auf jeden Fall über Twitter als...
Ja, mich auch.
Birki, genau, dich auch. Sag nochmal deinen Twitter-Namen.
Nerdgedanken, ganz langweilig.
Genau, langweilig ist das nicht. Das heißt also, ihr könnt gerne den Austausch mit uns suchen. Ich denke, wir sind da beide gleichermaßen interessiert. Und auch ganz klar, ein Angebot von meiner Seite, wenn ihr nicht sicher seid, an wen ihr euch wenden sollt, wenn ihr Hilfe braucht, ich versuche gerne zu unterstützen. Ich bin natürlich keine Expertin, kein Profi, ne? Also, aber trotzdem an dieser Stelle nochmal ein ausdrückliches Angebot. Und bitte passt auf euch auf und alles Gute.
Ja, kann man nicht viel hinzuzufügen, außer ihr könnt auch gerne zu mir kommen, wenn irgendetwas sein sollte. Ich helfe gerne weiter, soweit ich es vermag. Also dann kennt ihr zumindest schon mal zwei Menschen, die helfen wollen. Selbst wenn man total fremd ist, die Situation ist es aber nicht. Und das ist etwas, das vielleicht eine Brücke schlagen kann.
Auf jeden Fall. Danke dir, danke euch und bis ganz bald mit einem dann wieder freundlicheren Thema versprochen.
Okay, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.